Im Kapitel 45 geht es um die Konzentrationen von Fehlstellen in Festkörpern. Bei endlicher Temperatur ist es eigentlich unmöglich, einen perfekten kristallinen Festkörper zu erhalten. Solch ein Festkörper hat immer also gewisse Fehlstellen, die man dann kategorisieren kann, zum Beispiel als Vacancies, wenn ein Atom fehlt, oder Interstitials, wenn ein zusätzliches Atom vorhanden ist. Und ja, der Grund, warum jeder Kristall eben bei endlicher Temperatur solche Fehler hat, ist eben, dass die Entropie eben solche Fehler begünstigt. Und im Speziellen, wenn die Konzentration theoretisch null wäre, dann steigt die Entropie, wie wir ja schon gesehen haben, eigentlich unendlich stark an, sobald man dann nur eine ganz geringe Fehlerkonzentration einführt. Und deshalb ist das sozusagen eine sehr starke thermodynamische Kraft da, die eben sozusagen verhindert, dass man einen perfekten Kristall haben kann. Ja, wie kann man jetzt diese Defektkonzentration berechnen? Wir verwenden da wieder unser ganz einfaches Modell, das wir auch schon für Flüssigkeiten verwendet haben, wobei wir die Flüssigkeiten eigentlich mehr oder minder wie einen Festkörper behandelt haben. Das heißt, wir haben jetzt ein Gitter. Und auf einem Gitterpunkt kann jetzt also entweder ein Atom sitzen oder eben nicht. Und wenn dann eben kein Atom auf diesem Gitterplatz sitzt, dann hat man eben eine Fehlstelle. Also es wäre in diesem Fall dann eben die sogenannte Vacancy. Ja, wir nehmen jetzt wieder an, dass jedes Atom in diesem Kristall Z nächste Nachbarn hat. Und jetzt Gitterplätze, die also mit dem Atom besetzt sind, das sind also die Gitterplätze A. Und wir nehmen an dann, dass die Wechselwirkung zwischen Atomen beschrieben wird durch diese Größe BAA. Das ist also wie immer eine negative Größe. Und ja, jetzt ist zunächst mal die erste Frage, ist es, wie viel Energie kostet es jetzt innerhalb von diesem Modell, solch eine Fehlstelle zu generieren? Und da ist die Antwort dann minus Z halbe mal BAA. Ja, warum? Zunächst einmal, wenn man ein Atom einfach rausnimmt, tut man ja alle Z Bindungen zerstören und sozusagen das würde zunächst mal kosten Z mal WAA. Aber dann müssen wir den Fall betrachten, wo nicht dieses Atom jetzt sozusagen als freies Atom weiter existiert, sondern das wird dann irgendwo an einer anderen Stelle verwendet werden, sozusagen um wieder ein Kristall weiterzubauen, zu vergrößern. Und da werden dann ja wieder Z halbe Bindungen generiert. Nicht wahr? Wir können uns ja auf den Standpunkt stellen, dass sozusagen diese ganzen Z-Bindungen, die es da gibt, dass man die aufteilen kann in Bindungen, die entweder zum einen oder zum anderen Atom gehören und dann hat natürlich jedes Atom Z halbe von diesen Bindungen. Ja, und damit also ist eben die energetische sind die Kosten, um so eine Fehlstelle zu generieren, das heißt, um ein Atom irgendwo wegzunehmen und dann an einer anderen Stelle einzubauen, das ist eben das minus Z halbe mal WAA. Ja, dann, wie ich schon gesagt habe, übernehmen wir unser Modell, das wir schon für die Entropy of Mixing und Free Energy of Mixing von Flüssigkeiten verwendet haben. Und das habe ich dann nochmal hingeschrieben, das ist also diese Gleichung hier 169. Wir haben jetzt also hier immer mit NB die Anzahl der Gitterplätze bezeichnet, die sozusagen leer sind, also die wo wir Fehlstellen haben. Ja, jetzt wissen wir ja, wir müssen also die freie Energie minimisieren, um das System zu beschreiben. Und wenn wir das machen, bekommen wir diese Gleichung 170. Und die können wir dann auch auflösen, eben nach dieser Konzentration XB von den Fehlstellen, nicht wahr? Also das XB ist die Anzahl der Fehlstellen geteilt durch die Gesamtanzahl der Gitterplätze, also jetzt besetzte und unbesetzte. Und dann erhalten wir dieses Endergebnis 171. Ja, und da sehen wir auch schon, wie wir gesagt haben, also außer wenn man eben bei Temperatur T gleich 0 ist, gibt es eben immer einen gewissen Prozentsatz von solchen Fehlstellen. Ja, hier haben wir jetzt noch dieses WAA, diese Größe von unserem ganz einfachen Modell. Das kann man ersetzen durch diese sogenannte Defect Formation Energy, die man dann irgendwie auf eine genauere Art und Weise ausrechnen kann. Und wenn man das macht, ja, dann erhält man halt die Form 172, wo jetzt dann eben statt dem WAA dieses E-Defekt eingeht. Ja, wie kann man jetzt dieses E-Defekt eigentlich exakt berechnen und bessere Genauigkeit? Was haben wir jetzt vernachlässigt in diesem bisherigen Modell? Wir haben zum Beispiel sicherlich vernachlässigt natürlich, dass wenn man ein Atom herausnimmt, dass dann die Atome drumherum irgendwie relaxieren werden und dadurch sozusagen ein Teil der Kosten wieder, die man eben antrifft, wenn man so ein Atom herausnimmt, dass diese Kosten wieder in gewisser Weise kompensiert werden können. Wir haben natürlich auch vernachlässigt, dass man eigentlich im Endeffekt da bei endlicher Temperatur sind und dass wir dann eigentlich die freien Energien verwenden müssten. Und da ist es ja auch so, dass diese, wie wir wissen, hängen diese freien Energien, nicht wahr, ja von den Schwingungsfrequenzen ab. Und diese Schwingungsfrequenzen, die ändern sich natürlich auch, wenn man ein Atom herausnimmt. Und im Prinzip sind das alles Dinge, die man berücksichtigen müsste. Ja, wenn man das macht, dann kann man diese Formel 173 verwenden für das Delta F, also die Differenz der freien Energien eben zwischen einem perfekten Kristall und einem Kristall mit einer Fehlstelle. Und ja, dieses F von Na minus 1, nicht wahr? Das ist einfach jetzt die freie Energie eben von einem Kristall, der jetzt eben nicht Na-Atome hat, sondern Na minus 1, wo ich also 1 herausgenommen habe. Und davon muss ich dann abziehen, eben die Energie auch von einem jetzt perfekten Kristall ohne Fehlstelle, der eben auch Na minus 1 Atome hat. Ja, was muss ich da machen? Dann nehme ich die Energie von einem Kristall mit Na-Atomen, teile dann durch Na, dann habe ich die Energie pro Atom und dann muss ich es eben multiplizieren mit dem Na minus 1. Ja, das ist also genau das, was in der Formel 173 gemacht wird. Ja, und dann kann ich dieses Delta F da einsetzen in meine Formel für die Defektkonzentration und bekomme dann eben diese Gleichung 174. Ja, wenn man natürlich in der Praxis diese verschiedenen freien Energien ausrechnen will, muss man natürlich sehr komplizierte Rechnungen machen, zum Beispiel mit Dichtefunktionalstheorie, um da eben verlässliche Ergebnisse zu bekommen.